Der zweite Teil der Zwischentöne weiterhin mit Michael Langer am Mikrofon und zu Gast ist heute bei uns noch bis 15 Uhr im Gespräch der Bildungsjournalist und Dokumentarfilmer Reinhard Kahl, der sich zum Auftakt dieses zweiten Teils den folgenden Titel von Mercedes Sosa gewünscht hat aus der Misa Criolla, das Credo. Reinhard Kahl, wie hältst du es, wie halten Sie es mit der Religion, schließt sich da natürlich als Frage an. Mercedes Sosa haben wir gehört mit dem Credo aus der Misa Criolla.
Also ich bin religiös, katholisch aufgewachsen, katholisch in der Diaspora.
Göttingen?
Göttingen, evangelisch, meine Eltern Flüchtlinge das ist noch mal
Flüchtlinge aus Schlesien?
Aus Schlesien,
oder?
Ja. Ah. Also diese Diaspora-Situation, da will ich gerne mal was dazu sagen. Aber es war, also die Messdienerei, die Kirche war ein für so ein Kind doch ein aufgeladener Raum, etwas Festliches, etwas Schönes, etwas Geheimnisvolles, etwas Ganzes. Und ich weiß noch, wie ich weiß gar nicht, wie lange irgendwie geglaubt habe, da in der Kirche auch noch, während ich Messdiener war, dass wenn der Priester den Tabernakel aufmacht, dass dahinter irgendwie eine andere Welt beginnt. Dass da wie so eine russische Puppe, ja, so etwas Verschachteltes tief da sich irgendwo hinwindet. Und ich glaube, dass zumal als Kind so ein Transzendenz glaube, also dass es noch etwas andere Sachen gibt als das, was man so in der alltäglichen Kleinbürgerlichkeit erlebt, auch eine Kraft und ein Glauben gibt, jetzt in einem anderen Sinne, als man das religiös meint. Also wenn man unter Glauben das versteht, was der Schriftsteller Musil den Möglichkeitssinn genannt hat. Dieses, was das, also was strenge Philosophen kontrafaktische Annahmen nennen, ja. Also, dass Dinge anders sein können, als man denkt, dass sie schön sein können, dass sie gelungen sein können, dass es vielleicht auch darauf hinauslaufen sollte, das ist ein Kapital, von dem man zehrt und das sich verzinst. Heute würde ich das in anderen Worten ausdrücken. Ja, ist für mich so ein starker Satz, der des Schriftstellers Josef Brodsky, der geschrieben hat, ob ihr es glaubt oder nicht, die Evolution hat ein Ziel, Schönheit. Ja, das würde ich jetzt als sozusagen ein Glaubenselement sagen, dass man so oder anders begründen kann, ästhetisch oder mit naturwissenschaftlichen Theorien oder einfach mit seiner Privatphilosophie. Ich glaube, so etwas hat auch Wurzeln in so einer religiösen Herkunft und in so einer Musik wie dieser Messe, die wir da gerade gehört haben. Und insofern finde ich es dann doch immer ein Vorteil, dann wenigstens, wenn schon religiös-katholisch aufgewachsen zu sein, wo etwas mehr Weihrauch in der Luft liegt und etwas mehr Festlichkeit und etwas mehr Sinnlichkeit und man nicht immer nur der inneren Sünde auf der Spur ist und von der Erbsünde geplagt wird, von der es bei den Katholiken ja auch genug Bangemacherei gibt, ja.
Gab es da nie ein schlechtes Gewissen bei Ihnen?
Doch.
Als Messdiener?
Ja. Naja, das hat mit, also ich meine, dieses Beichten nicht allein oder mit anderen in Gedanken oder in Taten und dann, aber man konnte es ja auch beichten und aber diese schlechte Gewissenspolitik, das, da hat man schon, sagt man jetzt so neutral, hat man, da habe ich schon gekämpft.
Sind Sie noch in der Kirche?
Nein.
Praktizierende dann auch nicht?
Also ich meine, ich gehe manchmal hin, meine Frau geht etwas öfters hin, da gehe ich manchmal mit, also es ist auch nicht so häufig. Lange waren, hatten wir so eine Wochenendwohnung in einem Dorf neben der Kirche und kannten den Pastor. Aber meistens finde ich doch, dass also, sagen wir mal, so eine ähnliche Revolution, wie sie der Bildung bevorsteht, müsste doch auch da in diesen Räumen stattfinden. Es ist doch zum Teil von einer biederen Traurigkeit. Und wenn ich morgens im Badezimmer eine Morgenandacht höre, dann denke ich immer, wieso kann es eine so schlechte Literatur geben wie diese Morgenandachten? Warum fällt den Leuten nichts Besseres und Spannenderes ein als dieses moralgeschwängerte? Na, ich will jetzt nichts Böses sagen.
Das ist, sonst müsste ich Ihnen, naja. 1948 sind Sie in Göttingen geboren. Sie haben ein bisschen was erzählt von Ihren Eltern, vom Elternhaus. Und dann in den 50er Jahren zur Schule gegangen. Wollen Sie uns noch was über Ihr Elternhaus sagen, über die Herkunft? Wurden Sie gefördert? Hat man Sie unterstützt?
Ja, ich meine, ich gehöre zu denen der Generation, wo die Eltern, also dadurch, dass sie Flüchtlinge waren, da hatten sie einigen Besitz, dann hatten sie später erstmal weniger, war sehr stark diese Vorstellung, unser Kind soll es besser haben. Also das davon geprägte Generationenverhältnis, das ist eine ganz schöne Last, aber ist natürlich auch ein Antrieb, ja. Und dann in der Schule, in der Bonifatius-Schule, war ich im ersten anderthalb Jahren ein, glaube ich, ziemlich schlechter Schüler und hatte einen Lehrer, mit dem ich mich überhaupt nicht verstand oder der mich, das war kalt, der ist dann, ich muss es so zynisch sagen, zum Glück gestorben. Dann kam nämlich ein anderer und da war ich ein guter Schüler. Das ist vielleicht auch eine Erfahrung, die nachher vieles reingeprägt hat. Und im Gymnasium hatte ich neben viel Langeweile, was man da so hat, zumindest einen ganz, ganz, ganz hervorragenden Lehrer, dem ich viel verdanke. Das war einer der Herr Poplow. Ich habe mal über den was geschrieben. Also es gab in der Zeit mal so eine Serie, wo Zeitautoren über ihren einen Lehrer schreiben durften. Und der kam in den Unterricht rein mit Zeitungen und Büchern und der brannte für etwas, ja, und sagte, das müsst ihr lesen. Und der hat die Lehrerbibliothek verwaltet und dann kam er da mit irgendwie der neuen Ausgabe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte rein oder mit den des letzten Jahres, die gerade gebunden waren, oder strich fast zärtlich über ein Buch, das mit Oasenziegenleder eingebunden war. Und da war so, und wenn man selbst was gelesen hatte, ein Buch, also das man gerade gelesen hatte, mit hatte, guckte, ob Anstreichungen drin waren. Und wenn keine Anstreichung drin war, hat er bezweifelt, ob man es wirklich gelesen hat. Also so ein Lehrer. Das war, naja, und dann kam die Vorzeit der 68er-Zeit. Und in so einer Stadt wie Göttingen, wo wir als Schüler, es gab so eine Zeit, da musste man nach der Schule zu Arco am Marktplatz gegenüber von Gänseliesel. Und es gab eine Zeit, da musste man nicht nur nach der Schule dahin, zwanghaft fast, sondern auch nachmittags. Irgendwie um 4 zu Hause wurde man unruhig. Wenn man nicht in die Stadt ging, zum Marktplatz, hatte man das Gefühl, man verpasst das Leben. Heute könnte es ja ankommen. Ja, und man wäre nicht dabei gewesen. Aber da lag so etwas in der Luft in der Zeit. Ja, und da sah man da bei Arco Studenten stehen oder Schauspieler vom Jungen Theater, die so eine Frankfurter Rundschau unter dem Arm hatten. Oder damals war die französische Schauspielerin Barbara, Schauspielerin am Jungen Theater, dieses Chanson Göttingen, was vielleicht nicht alle Leute kennen, aber Leute, die etwas älter sind, vielleicht schon. Und da war so eine, dann gab es einen Bühnenbildner vom Jungen Theater, weiß ich noch, schon der Name, Ralf Edzard-Habben, mit so einem Günter Grassbart und Gauloises. Da dachte man auch, also wenn man jetzt auch mal anfängt, eine Gauloise zu rauchen, da könnte es ja drinstecken, ja? So wie dann in der Zeit ich auch dachte, wenn ich einen Vierfarbkuli hätte. Da könnte vielleicht das Schreiben drin stecken. Also ein Fetischismus und all das. Und da musste man einen Parker haben und hatte man dann auch die Rune der Atomwaffengegner. Ich wollte gerade sagen Atomkraft, Atomwaffengegner dran. Und das war in der zweiten Hälfte der 60er Jahre so ein Gefühl, dass Leben und Eingriff ins Leben und also mit einem heutigen Vokabular könnte man sagen Wirksamkeit möglich sind. Und dann war es ein ganz, ganz großes Glück für mich, dass schon als etwas rebellischer, politischer Schüler, heute würde ich sagen, manches war vielleicht auch ein bisschen altklug oder vorlaut oder ja, also wir dachten, wenn man Lohnarbeit und Kapital gelesen hat, wüsste man alles über die Welt. Stimmt ja nun auch nicht ganz. Kennengelernt habe einen jungen, damals in Göttingen ganz jungen Professor der Pädagogik, der selbst nie Pädagogik studiert hatte, aber eine erfunden hat, Hartmann von Hentig. Und der ist für mich dann so ein Mentor geworden und geblieben. Und an diesen Lehrer Poplow vorher oder an jemanden wie Hentig ist mir auch immer deutlich geworden, wie gut es ist, einen Lehrer zu haben, der nicht belehrt. Also schon ein Lehrer, ein Erwachsener, der ein Modell sein kann, aber der sich als Modell nicht aufdrängt. Der nicht sagt, mach so wie ich. Und der schon gar nicht sagt, ich muss ein Beispiel sagen. Ich erzählte ja vorhin, dass ich die letzten beiden Tage in der Laborschule war und da gedreht habe. Und eine Lehrerin sagte, die was mit Schülern gemacht hat, das ist eigentlich so, wie bei dem Hentig das war, wenn der hinkam und irgendwo lag dann ein Stück Papier rum, hat das aufgehoben. Und er hat es nicht aufgehoben als pädagogischem Prinzip, um euch mal zu zeigen, wie macht man es, sondern weil es ihn selbst gestört hat. Und dadurch, dass er das gemacht hat, was er selbst für richtig hielt oder was ihn gestört hat, ist er auf diesem indirekten Weg ein Vorbild für andere geworden, während diejenigen, die auf direktem Weg moralisierend und so weiter Vorbild sein wollen, unerträglich sind. Und das ist für mich eigentlich sozusagen die große Inspiration von Hentig. Also in seinem Buch über Rousseau hat er das auch mal ganz explizit ausgedrückt, nämlich Pädagogik oder Bildung, Generationenverhältnis, all dieses ist ein enorm indirekter Vorgang. Und wenn man das Ziel versucht, auf dem möglichst direkten Wege anzustreben, verfehlt man es am stärksten. Und diese Art von Paradoxie, ja, da steckt es alles drin. Und ein großer Teil des Elends der normalen Schule ist dieses aus dieser Ängstlichkeit heraus das Ziel direkt anzustreben und im indirekten Spiel kein Spiel zu lassen. Dabei ist das indirekte Spiel das Erfolgreiche und das Schöne. Muss ich mir vorstellen, Fußball, ja? Dann kann man darüber, finde ich, sehr viel erkennen. Es wird ja dauernd durch Fehler unterbrochen, ja, weil Also Kombination klappt, wenn sie gut ist, über 3-4 Stationen meistens weniger. Und es entsteht dadurch aber immer eine neue Situation und die Möglichkeit des Spiels. Wenn im Fußball alle versuchen würden, direkt aufs Tor zu schießen, weil das sozusagen die einfachste Ökonomie des Erfolges wäre, es wäre furchtbar und es würde nicht zustande kommen, schon gar nicht Schönheit. Also sozusagen die Idee des indirekten Spiels, glaube ich, ist diese scheinbare Verausgabung, diese scheinbare Verschwendung ist, glaube ich, das ökonomischste Prinzip. Und so lernen wir auch. Und wenn man versucht, dieses ganze Indirekte, die Umwege rauszunehmen und lauter gerade Linien, lauter Flüsse, die nicht mehr meandrieren, sondern kanalisiert sind, dann fangen sie als erstes an zu stinken. Ja, ist faul drin. Es ist überhaupt nicht ökonomisch. Das sind so die Sachen, die mich etwas bewegen.
Von wegen Schönheit. Ich habe hier, Sie haben sich nämlich Björk gewünscht, die Sängerin mit Venus is a Boy. Mhm. Da finde ich auf Ihrem Wunschzettel auch das Stichwort Schönheit. Mhm.
Das kommt da drin ja vor.
Das kommt da drin vor. Und danach sprechen wir weiter,
ja.
Reinhard Karl.
Thank you.
Sie haben den Deutschlandfunk eingeschaltet und hören die Zwischentöne. Der Bildungsjournalist und Dokumentarfilmer Reinhard Kahl ist heute bei uns zu Gast. Sie haben in den 60ern dann Ihr Abitur gemacht, haben wir vorhin gesprochen. 1964 erschien dieses wegweisende Buch von Georg Picht, Die Bildungskatastrophe. Mhm. Hatte das damals irgendeinen Einfluss auf Sie? Haben Sie das wahrgenommen?
Ja, das habe ich irgendwie wahrgenommen. Und also ich habe, wie soll ich sagen, relativ früh angefangen, Zeitung zu lesen. Und fand das irgendwie so auch vielleicht ein bisschen vornehm, so als 15-Jähriger sich den Spiegel und die Zeit. Und auch die war manchmal ganz gut Christ und Welt. Und in der Wochenzeitung Christ und Welt war diese war das eine Serie von Georg Picht, die deutsche Bildungskatastrophe, was nachher dann als dieses berühmte DTV-Taschenbuch erschien. Und ich weiß aber noch, in Göttingen, damals zu der Zeit gab es Streit um Konfessionsschulen, um Konkordat und solche Sachen. Und in dem Zusammenhang tauchte das auf.
Und heute stehen wir wieder vor einer Bildungskatastrophe? Oder warum hätten Sie vorher sonst eine Revolution im Bildungswesen gefordert?
Ach, das mit der Katastrophe. Das Wort ist ja auch ein bisschen verbraucht und man kann nicht immer mit diesen Katastrophen drohen. Also
Problem, alles, was man sagt, hat schon diesen schlechten Geschmack der Parole, egal ob man von Wissensgesellschaft sprechen oder Ideengesellschaft
also
oder Information.
Versucht man möglichst auf die Worte zu
verzichten. Also wir versuchen uns jetzt rauszuretten.
Nein, nicht rausretten. Ich finde, das gehört ja auch mit dazu, dass man, das ist ja das Schöne mit den Wörtern, dass wir nicht ein begrenztes Lexikon standardisierter Wörter haben, sondern dass sie ihre Unschärfe und Verwandlungsfähigkeit haben. Und ich glaube, das Hauptproblem heute in den Bildungsinstitutionen im Allgemeinen ist so eine gewisse Verwahrlosung, Langeweile, dass so ein starkes Gefühl von Präsenz, von ganz gegenwärtig sein, von Wachsein eher geschwächt wird, dass es funktionalisiert wird, also das, was immer schon eine problematische Tradition darin ist, ich lerne jetzt für das sogenannte spätere Leben, mit dem dann häufig gedroht wird, dass das jetzt in einer ganz ausgehöhlten Weise noch stärker geworden ist in vielen Bereichen. Also gar nicht, dass man dieses jetzt lernt für das spätere Leben, sondern ich lerne es für das Zertifikat, dass sozusagen ein Optionsschein auf ein späteres Leben ist. Aber es ist nur als Zertifikat wichtig. Was dahinter steht, ist gar nicht wichtig. Also ich muss jetzt vielleicht, weiß ich was, Vektorenrechnung pauken, mache da eine gute Prüfung oder will eine gute Prüfung machen, kriege das Zertifikat und nachher sage ich, scheiß Vektorenrechnung, nichts mehr damit zu tun haben. Das ist so eine unglaubliche Zerstörung und Verschwendung und Unproduktivität. Also Peter Sloterdijk, von dem wir bei, glaube ich, ja was halten, hat mal geschrieben, Schüler verlassen heute die Schule nach 10 oder 13 Jahren wie Landsknechte eine aufgelöste Armee. Ja, und da steckt, finde ich, ganz viel drin. Da steckt also zum Beispiel drin, dass die Tradition dieser Anstalten hat etwas Militärisches und dieses Militärische löst sich heute auf. Und wir haben
ja, das Einteilen in Jahrgangsstufen hat ja da auch historisch
dieses,
auch seinen Grund.
Und wir sind dabei, Alternativen zu dieser militärischen Tradition zu finden, die zum Teil nur ganz normales, selbstverständliches Leben sein sollten. Gar nichts Großes, aber auch ein paar große Sachen gehören mit dazu. Und in diesem Umschwung sind wir. Und da gibt es wirklich 1000 interessante Konstellationen. Also kann ich auch ganz frisch reden. Wir haben vorhin von der Laborschule gesprochen. Ich war anschließend dann in Wolfsburg. In Wolfsburg hat der VW-Konzern der Stadt Wolfsburg zu ihrem 70. Geburtstag eine Schule geschenkt. Eine Schule, die wird, es geht im Sommer los, eine, ich möchte jetzt einfach mal behaupten, eine reformerische Schule in der Art, wie unser einer jetzt, also insofern wir uns einig sind oder wie ich das versuche zu beschreiben, die so ist.
Und die Kinder ernst nehmen, sie nicht demütigen.
All das. Und es gibt geht jetzt zu Ende, eine Errichtungskommission für diese Schule, wo ein Matimeri aus Finnland und ein Mats Ekholm drin waren. Ich hatte auch das Glück dabei zu sein. Und das ist etwas, was wir uns vor 30 Jahren noch nicht hätten träumen lassen, dass VW eine solche Schule einer Stadt schenkt. vor 30 Jahren, etwas mehr als 30 Jahren, gab es, das erinnere ich mich noch sehr genau, eine große Überschrift in der damals noch existierenden Wirtschaftszeitung Industriekurier. Das war das Zitat so eines Industriebosses. Diese Überschrift war: Demokratie hat in Betrieben so wenig zu suchen wie in Gefängnissen, Krankenhäusern und Schulen. Buff. Da wussten wir damals, woran wir sind, wo der Feind steht und dass wir schon wie auf der anderen Seite und richtig sind und toll. Das ist heute nicht mehr die Situation. Heute die Situation ist, dass auch VW Leute braucht, die nicht mehr ihr Leben lang fragen, Mutti, welches Bild soll ich jetzt malen? Oder Meister, sag's mir. Oder, also vorhin haben wir ja kurz drüber gesprochen, diese Haltung des Problemlösens. Was aber überall das große Problem ist, dass man sozusagen das Vertrauen wirklich hat, dass die das schon schaffen. Ja, also jetzt auch in der Entwicklung dieser Schule, dann kommt vielleicht jemand vom Vorstand und sagt, das ist ja alles ganz schön und gut, aber haben die Schüler dann nach 2 Jahren wirklich die richtigen Kennzahlen? Und dann ginge, also so einer sagt das nicht, aber könnte vielleicht, oder man sagt, jemand könnte das sagen, ich will das jetzt, dann geht so etwas wieder in die Hose, wenn man nicht diesen Freiheitsspielraum zulässt, dass Menschen auf ihre Weise und in ihren spezifischen Umwegen sich entwickeln.
Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.
Sagt man, ja. Sagt man. Und ich würde es umkehren. Ich meine, man muss auf Kontrolle nicht verzichten. Ne? Das wäre wirklich auch etwas dumm. Aber doch sozusagen der Hauptstrom dieses, den Leuten zu sagen, wir alle können eigentlich noch viel besser sein, als wir sind. Also Herausforderung in diesem Wortsinne, ja, dass etwas Gutes drin ist und das rauszulocken ist und nicht dieses, in dir ist doch nur Strom, ist Stroh und ich habe es immer schon gewusst.
Strom vielleicht auch.
Strom wäre schon was anderes, ne? Energie. Also dieses, der so hinkommt und sagt, also ich wundere mich schon gar nicht mehr. Ihr werdet noch euer blaues Wunder erleben, ja? Oder einer, der sich wirklich wundert. Und das auch zu dem vorhin gesagten, diesen 2 Tagen Laborschule jetzt, Situationen schaffen, wo sich Kinder und Erwachsene gegenseitig überraschen. Wo die sagen, boah. Hast du das eben gesehen? So was Tolles, unglaublich. Ja, und Kinder können ja auch Erwachsene so sehen, sollen sie ja auch. Also solche Treibhäuser für solche Situationen zu schaffen, ja. Also jetzt nicht Treibhäuser, das haben manche so verstanden, die Häuser, wo die holländischen Tomaten, sondern gut klimatisierte Zonen, in denen sich gute Entwicklung fast gar nicht vermeiden lässt.
Wo das zwangsläufig entsteht. Könnte diese Schule in Wolfsburg oder auch andere dann eine Schule sein, wenn wir mal davon träumen, eine, in der es keine Noten mehr gibt?
Wo sie zumindest in den ersten Jahren überhaupt nicht sind und wo, wenn man dann glaubt, irgendwann nicht auf sie verzichten zu können, sie nicht so wichtig sind. Das ist doch der Punkt. Ich meine, eine Prüfung oder auch Überprüfung von mir aus auch Leistung ist ja gut. Wenn es aber dazu führt, dass sich diese Leistungsvorstellung verselbstständigt und man dann sozusagen alles tut, um diesem Anspruch gerecht zu werden, dann ist es Bluff. Ja, wenn ich an einer Sache arbeite und man nachher mal versucht rauszukriegen, was ist denn geblieben, ist es doch sehr gut. Also eine wunderbare Idee zu dem Thema, an der Idee wird es, finde ich, deutlich, ist mal entstanden in einem Gespräch mit Manfred Spitzer, dem Psychiater, Hirnforscher, Lernforscher und so weiter. Nämlich zu sagen, man ändert nichts an der Schule, lässt alles, wie es ist. Nur, dass keine Arbeiten, Klausuren und wie das alles heißt, mehr über den aktuellen Stoff geschrieben werden, sondern bestenfalls über den von vor 6 Wochen oder wenn eine Schule gut dastehen will, den von 6 Monaten, ja, vor 6 Monaten. Und wie würde so eine Schule anders arbeiten müssen, wo nicht hastig der Stoff vermittelt, Stoff überhaupt Stoff, ne, das ist ja die Dealersprache, also wo nicht hastig Stoff vermittelt wird und anschließend geprüft wird, sondern wo Wichtiges gemacht wird und man im zeitlichen Abstand guckt, was ist geblieben. So eine Art von Prüfung fände ich gut. Eine Prüfung, die Teil sozusagen eines Fälschersystems ist, von dem eigentlich alle wissen, dass es Fälscherei ist und sich gegenseitig überlegen, wie fälscht man erfolgreich. Das ist doch katastrophal.
Die Notengebung.
Das ist sozusagen die normale Notengebung, aber das ist der Punkt. Es ist nicht sozusagen die Note, sondern es ist diese Verdinglichung, diese Verselbstständigung, dieses Blöffen. Ja. Oder auch dieses Gefallsüchtige. Mhm. Also dieses, was man häufig von Lehrern hört, auch Hochschullehrern, die schlagen irgendein Thema vor und dann kommen die Schüler und Studenten und sagen, reden Sie doch jetzt nicht so viel. Sagen Sie doch, worauf wollen Sie hinaus, was werden Sie prüfen? Und das lernen wir und dann gut und nicht so viel Gequatsche. Mhm. Ja, also diese Vorstellung, dass man sozusagen genau...
Zielorientiert.
Ja, aber das sind ja keine Ziele, sondern das ist, wenn man überhaupt nicht daran glaubt, dass da was Wichtiges stattfindet, sondern man sozusagen nur sein Tribut dort liefert, um anschließend einen Ausweis zu bekommen, damit man dann ja was eigentlich, ja, also all diese Tausenden, die heute Journalismus studieren, ist ja das beliebteste Fach, und nachher machen sie irgendeinen Scheiß bei RTL. Was ist das für ein Betrug? Statt dass sie dann während ihres Studiums versuchen würden, Interessantes zu machen und vielleicht wird daraus dann eine interessante Produktionsfirma der Studenten.
Apropos, Sie haben auch als, beim Rundfunk angefangen, ja. Als junger, also studiert haben Sie, wenn wir das noch schnell aufnehmen, Erziehungswissenschaften, helfen Sie mir, es war fast ein Studium, Soziologie, Psychologie.
Das waren sozusagen die etablierten 68er Wissenschaften, Philosophie, Soziologie, Psychologie, Erziehungswissenschaft, Philosophie vielleicht am liebsten und am wirksamsten, mache ich ja jetzt auch noch so ein philosophisches Café einmal im Monat im Hamburger Literaturhaus und bin ganz früh durch einen Zufall an den Journalismus gekommen, weil einer unserer Rebellionsschüler in Göttingen, Hans-Jürgen Haug, der schon als Schüler auch so Gedichte geschrieben hat und der hatte schon ein kleines Fiat-Auto, während wir noch Schüler waren und da fuhren wir mal am Wochenende zu einer Vernissage, was ganz Tolles. Und der hat ein Jahr vor mir Abitur gemacht und ist nach Köln gegangen. Da gab es hier so eine Journalistenschule und hatte Kontakt zum WDR. Und dann hat er mir, als ich Abitur hatte, mal mitgenommen zur, war das schon die Radiothek? Das war eine Vorform von der Radiothek und zum Kritischen Tagebuch. Hanno Reuter und Frau Linau, Rondholz und wie sie alle hießen. Und da habe ich dann auch für die was gemacht.
Und aber auch beim NDR?
Ja, dann beim
NDR. Ja, auch beim Jugendfunk.
Beim Jugendfunk, ja, da war ich dann auch Moderator des Clubs. Also so eine Sendung, wie es sie heute gar nicht mehr gibt. Jugendfunk gibt es ja, glaube ich, auch nicht mehr. Ne? Jugendfunk war damals, wenn jetzt ist ja irgendwie sowieso 50% so zeitloses, ewiges Jugendlichkeitsprogramm. Also bestimmte Sender.
Wenigstens. Jetzt kommt nämlich auch so ein Musiktitel. Den Reinhard Karl.
Ja, hier das war so neue deutsche Welle. Damals habe ich auch noch, durfte ich da auch noch Platten auflegen im Club. Und aber das war schon irgendwie eine tolle Zeit. Und da konnten wir auch. Da war der Jugendfunk war irgendwie so ein Raum, wo viele Journalisten anfangen konnten, wo man sich ausprobieren konnte, wo auch ein bisschen mehr möglich war. Wo man auch irgendwie das so als 20, 21-Jähriger voll handlungsfähig war und akzeptiert wurde.
Reinhard Karl, Palli Schaumburg haben Sie sich gewünscht.
Ja.
Wir bauen eine neue Stadt.
Ja, das ist ein wunderbares Stück. Das ist ein Kinderlied von Paul Hindemith aus den 20er Jahren. Und das hat diese neue deutsche Welle, Gruppe Palle Schaumburg, aufgenommen. Ich finde, ein wunderbarer Text. Gibst du mir Wasser, geb ich dir Sand und dann wir bauen eine neue Stadt. Ich hatte das immer wieder mal versucht, als Musik in irgendeinem Film zu verwenden, weil das ist so eine Botschaft, dieses Gibst du mir Wasser, geb ich dir Sand, wir bauen eine neue Stadt. Aber wie man gleich hören wird, als Filmmusik ist es ungeeignet.
Gibst du mir Steine, geb ich dir Sand. 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 Gibst du mir Wasser, rühr ich den Kalk. 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 We'll be right back.
bauen eine Neustadt. Wir bauen eine Neustadt. Wir bauen eine Neustadt. Wir bauen eine Neustadt.
Schaumburg war das auf besonderen Wunsch unseres heutigen Studiogastes Reinhard Kahl. War ziemlich plötzlich zu Ende.
Ja.
Bin fast erschrocken. Aber das zählt, worum es in diesem Lied ging, vielleicht dazu, was wir vorher die kleinen Selbstverständlichkeiten der Bildungsreform genannt haben.
Mhm.
Und keine Selbstverständlichkeit, sondern eher ein großer Schritt in Richtung Änderung des Bildungswesens scheint mir ein Projekt zu sein, das Sie mit angestoßen, mit initiiert haben. In Zusammenarbeit auch mit dem von Ihnen mitgegründeten Netzwerk Archiv der Zukunft, ein schöner paradoxer Titel, was vor ziemlich genau 2 Jahren gegründet wurde. Mhm. Und am kommenden Wochenende, ich bin gleich zu Ende, wird sich da was in die Tat umsetzen unter Umständen. Auf jeden Fall wird gehandelt, bildungsmäßig in Freiburg im Breisgau unter dem Motto »Theater träumt Schule«. Was hat es damit auf sich, Reinhard Kahl?
Es ist eine Geschichte und Geschichten muss man erzählen. Und ich bin sozusagen täglich mehr der Meinung, dass es alles Geschichten sind und es darauf ankommt, Geschichten zu ermöglichen. Also ich mache es mal jetzt ganz kurz. Ja? Archiv der Zukunft habe ich schon seit einigen Jahren genannt, die Produktion, in denen ich meine Filme mache. Nach diesem wirklich ziemlich erfolgreichen Film, ich hätte es nicht erwartet, Treibhäuser der Zukunft, war eine kurze Zeit die Situation, dass also ein solcher Ansturm war, dass die Frage war, wie blockt man das ab oder was macht man draus? Also wenn am Tag 15 Leute anrufen und sagen, können Sie sich einen Vortrag halten oder wo soll ich meine Tochter in Paderborn einschulen, worauf man ja keine Antwort geben kann. Nein, die Antwort war, ein Netzwerk zu machen, um doch das, was da offenbar so gärt und viele interessante Leute und Beispiele will ich jetzt nicht weiter ausführen, die es gibt und die sich gegenseitig nicht kennen. Gute Leute, die sich gegenseitig nicht kennen. Eine tolle Schule am Bodensee, die Bodenseeschule, kannte nicht das wunderbare Haus des Lernens auf der anderen Seite in Romanshorn in der Schweiz. Also die zusammenzubringen. Und das haben wir vor 2 Jahren gegründet. Einige Leute, viele, die man so zu den üblichen Verdächtigen, ja, von Gerald Hüther über Enya Riegel, 2, die ja auch schon in ihrer Sendung waren, dabei und haben im Herbst werden es 2 Jahre sein, in Hamburg einen Gründungskongress gemacht. Und das war irgendwie, auch weil ein Mensch das bei uns wunderbar organisiert hat, Jöran Mus-Meerholz, ein bezauberndes Ereignis, wirklich. Weil lauter Leute da waren, die eigentlich etwas Gutes machen wollten. Es hört sich jetzt so ein bisschen so nach positiv, positiv und in Warnung an. Und hatten dann ein Jahr später im Herbst letzten Jahres am Bodensee einen noch etwas größeren Kongress im Festspielhaus Bregenz. Das war sozusagen unser Basislager und 11 interessante Orte am Bodensee, wo dann an einem Tag die Leute mit Fähren oder mit Bussen, es war auch eine große Sache. Und nun entstand, das war im letzten Herbst, da war ich in Freiburg, unsere Tochter studiert, da macht auch ein bisschen Theater und da traf ich Leute von einer Elterninitiative Schule mit Zukunft, die sagten, eigentlich müssten wir doch hier richtig was so zum Fußballstadion machen oder ein ganzer Abend im ZDF, also das werden die uns gerade geben und dann aber vielleicht Theater. Und das war so eine kleine, ein kleiner marokkanischer Imbiss, wo diese Idee entstand, was im Theater zu machen. Und um jetzt weiter abzukürzen, die Intendantin des Freiburger Theaters, die nun auch schon vorher an solche Sachen auf ihre Weise dachte, hat sofort Feuer gefangen und es entstand die Idee, im Theater an einem Wochenende die Schule zu träumen. Und dann wollte sie das auch sehr schnell haben, weil nämlich nächste Woche beginnen in Freiburg die baden-württembergischen Theatertage. Und so wird es an diesem Wochenende nicht ganz so breit auf allen Bühnen sein. Aber dann hat sie gesagt, und das ist eine tolle Idee, in der ganzen nächsten Spielzeit das Thema Schule träumen. Und am Ende ein noch größeres Fest, als es jetzt am Wochenende in Freiburg sein wird, also auf
kommendes,
allen Bühnen.
Nächstes Wochenende.
Ja, 20. 21. Und also Gerald Hüther hält einen großen Vortrag. Der wunderbare, den müssen Sie auch mal einladen, Remo Largo. Ein jetzt emeritierter Professor für Kinderheilkunde, der die größte Langzeitstudie gemacht hat über Kindesentwicklung und einfach zeigen kann, dass es normal ist und eigentlich ja auch gut ist, verschieden zu sein. Dass in einer ersten Klasse sind Kinder mit einem sozusagen vom statistischen Durchschnitt her gedacht, Entwicklungsstand eines Vierjährigen, eines Neunjährigen. Die sind alle in einer ersten Klasse. Wenn man jetzt das mischt und die verschiedenen Jahrgangsstufen zusammen hat, ja, dann schafft man für diese unterschiedlichen Menschen ein gutes Medium und sagt nicht immer, ihr müsst alle ähnlich sein. Na, solche Sachen finden da also statt und mit Enya Riegel und anderen dann auch Werkstätten, zum Beispiel über Theater und Schule, also Theater drin zu machen, ja, wir haben das genannt, eine Wurzelbehandlung der Langeweile. Da kommen auch tolle Leute aus Österreich. Die haben jetzt ein großes Projekt gemacht in Linz, Linz 09, Kulturhauptstadt.
Beteiligen sich auch Schulen?
Ja. Also ist jetzt auch, ich rede jetzt immer so von uns dazu, uns gehört auch diese Initiative Schule mit Zukunft in Freiburg und eine ganze Reihe von Schulen. Es gibt in dem Foyer des Theaters Thementische.
Kann man im Internet alles gut finden.
Kann man im Internet sich angucken und wenn man in der Gegend ist, vorbeikommen. Und was sehr schön ist, das ist ein Teil der Theatertage Baden-Württemberg, aber auch ein Teil unseres Projektes, das am Samstagabend zwischen zwei Theatern in Freiburg, nämlich dem Theater Freiburg und einem anderen Theater, ein mehr als 1 Kilometer langer Tisch besteht aus vielen rausgestellten Tischen von Freiburger Bürgern und Initiativen und was weiß ich, an dem dann abends die Leute sitzen und ja, reden, essen und dann legen wir da so schöne Sprüche aus wie den von dem Dichter und Mönch und Arzt Rabelais, fast 500 Jahre alt, der Spruch, da steht drauf, Kinder wollen nicht wie Fässer gefüllt, sondern wie Flammen entzündet werden. Ja, nochmal? Nein.
Ich dachte, ob es wirklich Rabelais war.
Ja,
es sind ja diese unglaublichen Weisheiten. Ich dachte erst, es ist in der griechischen Antike
ja,
vielleicht.
Ja, stammt es so. Auch. Also was Ähnliches hat auch Heraklit schon gesagt. Und es gibt jetzt von Herodot den Satz, der Geist ist kein Schiff, das beladen wird, sondern Flammen, die entzündet werden. Immer wieder diese Metapher, ja. Es ist kein Hohlraum, in den etwas reingetan wird, sondern ein lebendiges Geschöpf, das selber Leben generiert.
Und alles Wissen ist Erinnern, könnte man
ja
auch sagen.
Auch das, genau.
Und also das Gegenteil vom Nürnberger Trichter.
Eben.
Und das wissen wir schon so lange und trotzdem wird es in den meisten Fällen immer noch so praktiziert.
Weil das andere.
Stichwort Osterhasenpädagogik und so.
Dass dieses Reinstecken, ja, oder Osterhasenpädagogik, der Lehrer hat die Antwort irgendwo in der Klasse versteckt, die Schüler sollen sie suchen und dann stellt er seine Fragen. Das glaube ich, sind Teile der Trägheits- und Misstrauenskultur. Also diesen, es nicht den anderen den Raum zu geben, mit Zeit und Umwegen selbst drauf zu kommen, sondern ungeduldig, effektiv, gewissermaßen Kunstdünger drauf, damit es schnell hochschießt.
Schnell, 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 schnell.
Ja, und nachher ist es taub.
Ja. Ist ein Problem unseres gesellschaftlichen Klimas auch.
Ja,
also Geschwindigkeit ist
sozusagen
ja
ein Problem der Panikökonomie. Ja?
Mhm.
Dieses in einem Vierteljahr, nicht ein Viertel, in einem Jahr 25% Rendite. Und das Ergebnis ist ja nun bekannt von diesen Schnellwachstumssachen, dass es taubes Zeug ist, das in sich zusammenwächst. Und auf der anderen Seite kann man sagen, Bildung hat die höchste Rendite. Man glaubt es ja nicht. Und meine, die Leute von
aber nicht unbedingt 25%
Nein,
Eigenkapital.
Aber es gibt eine ganz gute Studie, die die Leute von McKinsey gemacht haben. Die sind ja nun keine romantischen Pädagogen. Ja, und das Ergebnis,
die sind knallhart.
Ja, und das Ergebnis ist, dass jeder Euro, der in die frühen Jahre, Kindergarten, Grundschule, investiert wird, sich für die Gesellschaft insgesamt mit 12% verzinst. Nur glauben wir nicht dran.
Also Nürnberger Trichter geht nicht, systemtheoretisch stimmt es nicht, moralisch auch nicht, neurobiologisch stimmt es auch nicht. Und wie kriegen wir diesen Mentalitätswechsel hin, dass man, weil es gibt ja, wenn man mit jungen Lehrern spricht oder überhaupt mit Lehrern, mit Eltern, viele haben es ja verstanden, dass es anders sein sollte, viel respektvoller und in alles in dieser Hinsicht, wie wir es besprochen haben. Und trotzdem herrscht oft noch so eine Stimmung vor, die Zwänge überwiegen. Ich würde ja gern, aber ich kann nicht, weil das Schulamt sagt oder dieses ist oder jenes. Ist das andere Leben nicht vielleicht schon da, wenn der Wunsch nach diesem anderen Leben geweckt ist?
Wenn der Wunsch stark ist, ist es schon da. Aber also erstmal muss der Wunsch stark sein. Und man braucht noch ein bisschen mehr. Man braucht Bündnispartner, man braucht andere. Man braucht irgendwo auch gute Orte. Also deswegen ist diese Theateridee so. Ja, da steckt was drin und andere Theater werden folgen. Wenn man dem Bildungsthema, das in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, jetzt einen guten Ort gibt, dann wird das mal was anderes. Also man muss gute Orte geben und das gilt auch für jeden einzelnen Schulraum oder Universität oder Kindergartenraum, damit an der Stelle, wo man ist, schon auch etwas erfahrbar wird von dem, was man will. Also wenn man in einem verwahrlosten, uninteressanten Raum tolle Worte verliert, das geht nicht. Man muss hier und jetzt irgendwie auch anfangen. Und na gut, das führt jetzt
na, dass
zu
das
weit,
gelingt,
aber das
kann
Räume
man,
schaffen wäre so wichtig.
Die vielen positiven Beispiele, die es gibt, mutmachende Beispiele, kann man in dem Buch, dem drei DVDs beigelegt sind, nachlesen und nachgucken. Treibhäuser der Zukunft, wie in Deutschland Schulen gelingen, ein Film von Reinhard Kahl, sehr zu empfehlen. Sie haben viele andere Filme gemacht, teilweise überschneiden sie sich thematisch. Natürlich, und auch was das Material betrifft, da kommt man weiter, wenn man ins Netz geht, zum Archiv der Zukunft.de.
Ja. Ja.
Informationen über Sie findet man auch auf Ihrer Homepage, Reinhard Kahl, also K-A-H-L, reinhardkahl.de. Wir müssen leider zum Ende kommen, aber um eins bitte ich Sie doch noch, weil morgen ja zum ersten Mal in Deutschland Schüler und Studenten gemeinsam zum Bildungsstreik herauskommen werden wollen auf die Straßen. Was halten Sie davon?
Also ich glaube, dass das alles an einem gut ist, dass da irgendwie auch wieder Instrumentalisierer mit dran sind. Das ist unvermeidlich und ein anderes Thema. Ich glaube, dass es entscheidend ist, dass sich die Lernaufwiegler verabreden, dass sie sich entschließen zu handeln. Also insofern ist Streik nur die Hälfte, ja, weil es geht eigentlich nicht um Streik, sondern es geht darum, was anzufangen.
Ja, das ist eine Debatte, eine ehrliche Debatte kommt und dass man auf Parolen und Slogans
und sich zum Beispiel zu entschließen, wir verzichten oder reden darüber, das wäre doch ein Thema. Wie verzichten wir auf das Blöfflernen in Schulen und Universitäten? Und ich kann mir keinen vernünftigen Menschen vorstellen, der das Blöfflernen, was stattfindet, diese Bulimie, ja, dieses Bulimie lernen, dieses rein und wieder raus, dieses pauken und wieder vergessen. Ich kann mir keinen vernünftigen Menschen vorstellen, der das verteidigen würde. Aber das ist Alltag. Und wie schaffen wir es, diese Alltagserfahrung, die alle haben und unter der so viele leiden, auch die Eltern von den Kindern gleich mit, diese Alltagserfahrung uns etwas klarer zu machen, was sich da abspielt und das Mitspielen bei diesem Mist aufzugeben.
Und die Debatte beginnen. Oder wie es die beiden Politikwissenschaftler von der FU Berlin, Wolf-Dieter Narr und Peter Grottian, sagten, wir sollten darüber informieren, wie die Universitäten das Lernen verhindern.
Ja.
Reinhard Karl, jetzt müssen wir, damit Gianna Nannini noch ein bisschen zu ihrem Recht kommt.
Muss sie.
America heißt der Titel. L'America, um genau zu sein. Heute war Michael Langer am Zwischentöne-Mikrofon. Nächste Woche gibt's die Zwischentöne mit meinem Kollegen Joachim Scholl und er wird sich dann unterhalten mit dem Schriftsteller Jan-Peter Bremer. Reinhard Karl, nochmal vielen Dank.
Ich bedanke mich.
Und einen schönen Sonntag noch.
Quando ognuno pensa alla sua solitudine.